Deutschlandfunk. Der Tag.
Der Weltklimagipfel ist gefloppt, aber immerhin in der Nacht haben Bund und Länder ihr Klimapaket überraschend schnell nachgeschärft. Unter anderem der CO2-Preis wird angehoben.
Das ist ein Erfolg auch der grünen Verhandlungsführung, der Geschlossenheit und der Hartnäckigkeit, der ausdrücklich gegen die Große Koalition durchgesetzt wurde,
sagt Grünchef Robert Habeck. Was bringt also das neue Paket? Darüber reden wir gleich. Und wir reden über den Fachkräftegipfel im Bundeskanzleramt. Warum Deutschland für viele ausländische Arbeitskräfte nicht attraktiv ist. Auch das ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk am 16.12.2019. Ich bin Philipp May. Hi. Eine Enttäuschung, das ist das einhellige Fazit der Weltklimakonferenz. Einige sprechen sogar von Schande von Madrid, wahlweise auch von Verrat. Quasi auf nichts konnte sich die Weltgemeinschaft einigen beim Klimaschutz. Alle relevanten Fragen wurden aufs nächste Jahr in Glasgow vertagt. Insbesondere auf die Ausgestaltung des Artikel 6, der einen internationalen Zertifikatehandel regeln soll. Umso größer sind die Erwartungen an die Länder, die als die Willigen gelten. Und dazu gehören auch die EU und, ja, hört, hört, Deutschland. Und tatsächlich haben Bund und Länder das viel gescholtene Klimapaket noch einmal deutlich nachgeschärft. Deutlich wird das vor allem beim CO2-Preis. Statt 10 Euro pro Tonne ab 2021 soll der Einstiegspreis jetzt bei 25 Euro liegen. Das dröseln wir mal auf mit Barbara Schmidt-Matern, unserer klimapolitischen Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Hallo Barbara.
Hallo Philipp.
Also schwuppdiwupp, verzweieinhalbfacht haben Sie den Preis für die Tonne CO2. Das klingt ziemlich spektakulär. Ist es auch spektakulär?
Also spektakulär finde ich erstmal, das würde ich gern voranschieben, dass es jetzt doch so schnell ging mit der Einigung. Denn das war ein ziemlicher Paukenschlag heute Morgen, so kurz nach 9.31 Uhr, als die ersten Eilmeldungen aufkamen, dass in dieser Gruppe, die sich heute Nacht getroffen hat, da ist wieder die Regel bestätigt, die wichtigsten Entscheidungen fallen immer in der Nacht, zumindest in der Politik, dass es da also heute Nacht schon einen Durchbruch gegeben hat, obwohl man theoretisch oder auch praktisch noch bis kommenden Mittwoch Zeit gehabt hätte. Dann tagt nämlich der Vermittlungsausschuss zum letzten Mal. Und jetzt zur Frage, ob Deutschland als ja ein williges Land, so hast du es eben bezeichnet, da jetzt den großen Wurf tatsächlich noch nachliefert.
Sozusagen mit vom schlechten Gewissen der Klimakonferenz her gedacht.
Ich glaube, dass man so ganz diesen Effekt, diesen psychologischen Effekt nicht von der Hand weisen kann, auch wenn einzelne Teilnehmer heute gesagt haben im Anschluss an die nächtlichen Gespräche, nein, Madrid habe da keine Rolle gespielt. Aber sagen wir mal, selbst wenn es so gewesen sein sollte oder auch nicht, es kommt natürlich jetzt der Bundesregierung, auch Deutschland im Rahmen der UN zugute, dass man hier heute etwas vorlegen kann, nachdem Madrid eben so eine Pleite war. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, der Einstiegspreis, das eben angefangen von 25 Euro dieser Preis am Ende bis zum 31. Dezember 2025 auf 55 Euro steigen soll. Diese Zahlen sind doch mal wichtig zu erwähnen, weil sie doch erheblich höher sind als das, was die Bundesregierung ursprünglich geplant hatte. Und damit, um das noch einmal den Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich zu machen, steigt eben an der Zapfsäule der Benzinpreis jetzt nicht nur um die erwarteten 3 Cent pro Liter, sondern mit diesem höher gesetzten CO2-Preis wird der Literpreis sich um etwa 7,5 Cent pro Liter erhöhen. So haben es die Experten ausgerechnet.
Und wird das reichen?
Naja, die Frage ist immer, was für das Klima notwendig ist und was in der Politik möglich ist, das sind manchmal zwei unterschiedliche Dinge. Aber ich glaube, die Bewertung vieler Fachverbände heute, die sagen, das ist eben zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, dem kann man sich anschließen. Zumal, wenn man sich anschaut, was ja jetzt noch bei herausgekommen ist, dass im Gegenzug zum höheren CO2-Preis, der ja die Verbraucher erstmal mehr belastet, es auf der anderen Seite eine Entlastung beim Strompreis geben soll. Und zwar in Form einer Senkung der EEG-Umlage. Die wird ja von jedem Strompreiszahler erhoben zur Förderung des Ökostroms. Die soll jetzt also sinken. Es geht hier sehr ins Detail, aber es sind ja auch verbraucherwichtige Fragen. Und das ist natürlich das, was auch die Grünen immer wieder gefordert hatten, Entlastungen beim Strompreis, was auch die SPD immer wieder wollte, weil sie ja vor allem sagt, auch jetzt mit dem neuen Führungsduo Esken und Norbert Walter-Borjans, Klimaschutz muss eben auch sozialverträglich sein. Aber wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Man darf sich nicht die Illusion machen, keiner von uns, dass es kostenlosen Klimaschutz gibt, sondern wir werden unsere Gewohnheiten ändern müssen. Wir werden dafür mehr Geld ausgeben müssen und manche Bequemlichkeit wird wegfallen. Und damit sind wir dann in einer Sphäre, die weit über das Politische hinausgeht.
Mhm. Dennoch würdest du jetzt erstmal sagen, ja, das war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Das war, was da jetzt in der Nacht passiert ist, mehr als Kosmetik.
Das ist auf jeden Fall mehr als Kosmetik. Also allein, wenn wir uns anschauen, wie seit dem 20. September, als dieses Klimapaket verabschiedet und dann vorgestellt wurde, wie sehr um diesen CO2-Preis von ursprünglich vorgesehen 10 Euro pro Tonne gestritten worden ist, wie da regelrecht sich Wut entladen hat bei einigen Experten, die sich lange mit der Materie beschäftigt haben und dann im Anschluss auch gesagt haben, wozu beraten wir eigentlich die Bundesregierung als Wissenschaftler, wenn hinterher doch überhaupt nicht auf uns gehört hat. Wir haben ja auch in dieser Hinsicht etwas ganz Neues erlebt in den letzten Monaten, dass Wissenschaft erstmals politisch geworden ist. Erstens, weil sie sich nicht gehört fühlt und zweitens, weil es hier wirklich um ein dringendes Anliegen geht, das die gesamte Menschheit betrifft. Ich habe heute Morgen ein sehr interessantes Interview mit Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Der schlägt zum Beispiel vor, dass man Klimaschutz auch im juristischen Sinne stärker betrachten sollte, weil es eben künftig darum geht, wenn die einen auf Kosten der anderen leben, also beispielsweise die Industrieländer auf Kosten der Entwicklungsländer, dass das ein juristischer Bestand im Grunde ist. Und das finde ich einen Gedanken, der auch mal ganz überlegenswert ist.
Nur das müsste man dann ja wahrscheinlich weltweit abstimmen. Könnte schwierig werden, wenn man sich die Ergebnisse bei der Weltklimakonferenz ansieht.
Das könnte schwierig werden, aber ich glaube, gerade weil es jetzt wieder so schwierig war, in Madrid zu sehen, wie wenig Einigung eigentlich möglich ist, braucht es umso mehr Vordenker, die jetzt ihre Ideen formulieren und Anstöße liefern, gerade weil wir ja wissen, wie lange es dann bis zur Umsetzung von vernünftigen Gedanken gehen kann.
Was sagen eigentlich die Grünen? Die haben ja ihren Widerstand aufgegeben, den sie ja zumindest über die Länder angekündigt haben und auch zumindest anfänglich dann auch durch den Vermittlungsausschuss dann ja auch artikuliert haben.
Ja, ich würde nicht sagen, dass sie ihren Widerstand aufgegeben haben, sondern ich glaube in der Tat, diesen Erfolg, den sie sich heute ans Revers haften, der ist in Teilen durchaus berechtigt. Winfried Kretschmann, der Regierungschef von Baden-Württemberg, der hat heute jubiliert und gesagt, unser Druck ist es, der jetzt dafür sorgt, dass der dürftige Einstiegspreis der Großen Koalition von 10 auf 35 Euro fast verdreifacht wurde. Wenn man sich zum Beispiel aber Annalena Baerbock anhört, die Vorsitzende der Grünen hier in Berlin, sie sagt durchaus, dass ihr auch noch etwas fehlt.
Die Bundesregierung steht in der Verantwortung, seit einem Jahr ein Kohleausstiegsgesetz umzusetzen. Das liegt immer noch nicht auf dem Tisch. Das heißt, wir sind beim Klimaschutz noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Aber der CO2-Preis ist jetzt ein Beitrag, dass es zumindest in die richtige Richtung geht.
Also auch hier der Tenor, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung würde ich auch gerne einspielen. Klimaexpertin, sehr bekannt. Sie sagte, die Pendlerpauschale, die jetzt noch einmal erhöht werden soll, so ein Schritt, der könnte für das Klima sogar kontraproduktiv wirken.
Gerade weil auch noch höhere Einkommensbezieher überproportional bevorteilt werden und die fahren tendenziell eher CO2-intensivere Fahrzeuge.
Ja, und die SPD, die möchte ich auch gerne nochmal erwähnen, weil die sich ja sehr, sehr lange schwer getan hat, gerade auch mit dem CO2-Preis immer wieder gewarnt hat. Das ist nicht sozialverträglich, das ist gerade in Ostdeutschland ein Konjunkturprogramm für die AfD. Aber auch Saskia Esken, die neue SPD-Vorsitzende, sagt jetzt, das ist gerade nach der UN-Klimakonferenz und der Pleite dort ein ganz wichtiges Zeichen.
Nach der nur sehr dürren Einigung bei der Weltklimakonferenz in Madrid müssen wir wirklich dankbar sein, dass jetzt in Deutschland Bewegung reingekommen ist. Und wir werden immer wieder auch gerade zum Beispiel den sozialen Ausgleich der durch die CO2-Steuer entstehenden Preiserhöhungen aufs Tapet bringen.
Ja, und zwar dann schon im nächsten Jahr, vielleicht das noch zum Schluss. Es braucht jetzt einen richtigen Änderungsantrag im Bundestag, um diesen CO2-Preis noch einmal anzugleichen. Denn das Gesetz dazu, das war ja eigentlich schon beschlossen und ausverhandelt.
Mhm. So, ist lustig, dass du jetzt Saskia Esken nochmal eingespielt hast. Ich habe natürlich, und du auch, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die beiden neuen SPD-Chefs im Ohr, die gesagt haben, es muss beim CO2-Preis nachverhandelt werden, quasi als Bedingung für den Fortbestand der GroKo. Ist das, was wir jetzt sehen, tatsächlich auch sowas wie eine ängstliche Reaktion auf den SPD-Mitgliederentscheid?
Also die beiden neuen Vorsitzenden der SPD haben heute Nacht nicht mit am Verhandlungstisch gesessen.
Aber irgendwie ja doch vielleicht, so quasi heimlich?
Wenn man heute mit Teilnehmern dieser nächtlichen Runde spricht, dann ist immer wieder davon die Rede, dass es in der SPD sozusagen, dass sie zurzeit aus zwei Parteien besteht. Und es muss innerhalb der Sozialdemokraten wohl weiterhin sehr, sehr große Zerreißproben geben, wie man sich jetzt in puncto Klimaschutz aufstellt. Es ist völlig richtig, du hast es eben schon gesagt, das neue Führungsduo Esken und Walter Borjans hat vorgegeben, dass man nachverhandeln will beim Klimapaket. Das zeigt jetzt vielleicht seine Wirkung, aber zugleich gibt es eben innerhalb der SPD, gerade hier in Berlin, auch ganz, ganz starke Widerstandskräfte, die sich eigentlich gesträubt haben, gerade an das Thema CO2-Preis noch einmal wieder ranzugehen. Und insofern bleibt einfach die Frage, wenn nächstes Jahr weiter und neu verhandelt wird, das Thema Klima wird uns ja immer wieder weiter beschäftigen, wo da die Reise der SPD hingeht, beziehungsweise wer sich da in diesem Machtkampf durchsetzt. Man kann das ja an vielen Themen durchdeklinieren, aber eben besonders gut am Klimaschutz, denn da wollen die beiden neuen Vorsitzenden eigentlich entschieden mehr als viele ihrer Parteifreunde in Berlin. Und das wird spannend, da wage ich noch keine Prognose, wer sich da durchsetzt.
So, Barbara, du bist, habe ich ja schon gesagt, klimapolitische Expertin im Hauptstadtstudio. Das heißt, es ist dein Thema. War im Prinzip dein Jahr, zumindest was die Berichterstattung angeht, wenn wir auf 2019 schauen. Wir haben Fridays for Future gesehen. Dann haben wir so viele Ereignisse gehabt, in denen die Dringlichkeit des Kampfes gegen den Klimawandel wieder deutlich wurde. Der Druck der Zivilbevölkerung in großen Teilen der Welt stark wurde und immer stärker. Jetzt ist bei der Klimakonferenz so gut wie nichts herausgekommen, ich habe es gesagt, aber immerhin, die Bundesregierung und die Politik in Deutschland bewegt sich. War das ein gutes Jahr im Kampf gegen den Klimawandel oder ein weiteres verlorenes Jahr?
Nein, also ich wollte gerade sagen, das ist die Frage der Fragen. Ja. Das war natürlich kein verlorenes Jahr, so weit würde ich niemals gehen, sondern was ich tatsächlich sehr positiv finde und auch ein wenig mutmachend ist, dass das Thema endlich die Aufmerksamkeit und Zentralität bekommt, die es im Grunde seit langem schon verdient hat, dass es einen Bewusstseinswandel gegeben hat in weiten Teilen der Bevölkerung, aber eben nicht in allen. Und damit bin ich dann auch wieder bei der Einschränkung. Es bleibt eine riesige Herausforderung, dieses Thema auch gesamtgesellschaftlich anzugehen. Und ich sehe nach wie vor tatsächlich die Sorgen einiger Menschen, denen diese Politik und das Thema Klimapolitik ist ja hochkomplex, nicht gut genug erklärt wird. Da ist heute die AfD schon wieder mit Desinformation unterwegs, indem es heißt, an einer Stelle in einer Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten Carsten Hilse, er schreibt, die verkündeten Entlastungen für Verbraucherinnen und Verbraucher sind das Papier nicht wert, auf das sie geschrieben wurden. Das wird in keiner Weise dann ausgeführt, was das eigentlich im Einzelnen heißt. Also sprich von der Senkung der Strompreise schreibt Herr Hilse überhaupt nichts. Und das finde ich gefährlich, dass da immer wieder soziale Fragen gegen den Klimaschutz ausgespielt werden. Da muss man sicherlich, müssen alle Parteien dieses Thema und wie es den Menschen vermittelt wird, müssen weiter dran arbeiten. Die Grünen sind und bleiben der Avantgarde-Partei, aber sie sind eben bislang auch immer noch nur eine 20%-Partei. Das heißt, weniger als ein Fünftel der Deutschen würde sie wählen im Moment. Und da bleibt ganz unheimlich viel noch zu tun. Übrigens auch, das ist dann auch der letzte Satz, bei uns selbst. Also ich hatte es hier und da schon angedeutet, wir können alle mit dem Finger auf die Politik zeigen und sagen, ihr tut nicht genug und kritisieren das Klimapaket. Aber jeder kann tatsächlich bei sich selber anfangen, ob das beim Reisen ist, bei der Art und Weise, wie wir uns ernähren oder wie lange morgens geduscht wird. Und da, glaube ich, braucht es auch noch einen viel stärkeren Bewusstseinswandel, was jeder Einzelne tun kann.
Haben wir im Podcast, wir beide übrigens, auch schon thematisiert. Kann ich mich erinnern. Barbara, vielen Dank dafür.
Gerne.
Massenarbeitslosigkeit war gestern, in Deutschland herrscht Fachkräftemangel und bald gehen auch noch die Babyboomer in Rente.
Wer in Berlin gerade mal versucht, beispielsweise einen Handwerker zu bekommen, weiß, wie viel mehr an Arbeit schneller erledigt werden könnte, wenn wir mehr Fachkräfte zur Verfügung haben. Das Problem wird sich in den nächsten Jahren verschärfen.
Tja, das ist auch Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD klar. Die Bundesrepublik braucht Leute aus dem Nicht-EU-Ausland. Aber brauchen diese Leute, zumindest die Qualifizierten, auch die Bundesrepublik, nur so Mittel? Deutschland ist nämlich Mittelmaß, was die Attraktivität für Fachkräfte aus dem Ausland anbelangt. Platz 12 von 30 laut einem neuen Ranking der OECD. Also gibt es heute einen Gipfel im Kanzleramt, den Fachkräftegipfel. Volker Findhammer, du bist im Hauptstadtstudio, unser Arbeitsmarktexperte. Fangen wir also erst einmal mit dem Ist-Zustand an. Wo fehlt es uns denn am meisten?
Naja, die Wirtschaft klagt ja aus allen Rohren, Philipp. Und da ist ja klar, in vielen Bereichen fehlen tatsächlich qualifizierte Fachkräfte. Das hat auch viel damit zu tun, dass es eine geringe regionale Mobilität in Deutschland gibt. Also wenn der Arbeitsminister, wenn wir den mal beim Wort nehmen, der sucht hier händeringend Handwerker. Anderswo in der Republik mag es die geben, aber die kommen eben mal eben nicht nach Berlin und wandern dauerhaft hierher. Und deswegen
nach Köln kommen sie offensichtlich auch nicht, kann ich direkt aus eigener Erfahrung bestätigen.
Genau, also das ist natürlich ein Problem, diese fehlende Mobilität, die in anderen Ländern stärker ausgeprägt ist, denken wir an die USA, als gerade auch in Deutschland. Und deswegen kommt man auch auf die Idee, dass man sich die nötigen Fachkräfte aus dem Ausland holt. Wenn wir beispielsweise gerade mal an den Pflegebereich denken, wo ja der Bedarf in den kommenden Jahren gewaltig ist. Da war ja der Gesundheitsminister jetzt jüngst schon unterwegs in Mexiko und hat versucht, da die Leute abzuwerben, obwohl sie da natürlich auch gebraucht werden. Aber es gilt natürlich immer die Hoffnung, dass man hier in Deutschland gutes Geld verdienen kann. Also da gibt es viele Bereiche, in denen man tatsächlich hofft, wirklich gelernte Fachkräfte in den kommenden Jahren nach Deutschland zu bekommen. Und das soll ja alles leichter werden mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das im kommenden Jahr in Kraft tritt.
Du sprichst es an. Dennoch möchte ich ganz kurz auf die OECD-Studie, die ich gerade schon zitiert habe, zu sprechen kommen. Warum ist es so, dass sich begehrte Fachkräfte aus dem Ausland eben häufig nicht für Deutschland entscheiden, sondern für ein anderes Einwanderungsland?
Naja, da muss man mal ganz konkret auf die Bedingungen sehen. Deutsch ist erstmal eine schwierige Sprache. Also Englisch geht vielen leichter von der Hand. Aber wenn man in vielen Bereichen, beispielsweise auch gerade im Pflegebereich oder im Handwerk, in anderen Bereichen zu tun ist, wo man viel mit Publikumsverkehr, mit deutschem Publikumsverkehr zu tun hat, dann ist Deutsch tatsächlich eine schwierige Sprache. Da gibt es viel Unternehmen, viel Institute, die versuchen, den potenziellen Interessenten auch Deutsch beizubringen. Aber es bleibt nach wie vor ein Handicap. Das sieht anders aus bei Informatikern. Also da, wo die Arbeitssprache schon quasi Englisch ist, da fällt es dann vielen leichter. Das ist eine große Hürde. Und dann ist die Bezahlung in Deutschland häufig nicht so, wie sich das Fachkräfte aus dem Ausland tatsächlich vorstellen. Wenn die überlegen, sie könnten nach Großbritannien, wo die Sprachhürde geringer ist, oder in die Vereinigten Staaten gehen, dann werden diese Länder häufig bevorzugt, weil da die Bezahlung stimmt und die Sprachhürden geringer sind. So etwas macht viel aus, was man so häufig als weiche Faktoren benennt, die am Ende dann doch realpolitisch wirklich harte sind, weil es die Entscheidung der Menschen natürlich beflügelt, in das eine oder das andere Land zu gehen.
Was hätte denn Deutschland im Gegenzug dazu auf der Habenseite?
Naja, auf der einen Seite kommt natürlich dazu, es gibt ja ein hohes Maß an sozialer Sicherung, was man im vergleichbaren Maßstab in anderen Ländern natürlich nicht hat, auch als Fachkraft hier in Deutschland. Und es kommt die relative berufliche Sicherheit dazu. Wir kennen hier nicht so stark wie in anderen Ländern das Hire-and-Fire-Prinzip. Wer hier einmal eingestellt ist und sich bewährt hat, der wird im Regelfall auch lange beschäftigt und in Unternehmen. Allein die ganzen Fragen mit Familienzuzug und all das, was an den Visa-Angelegenheiten hängt, da hinkt ja Deutschland gewaltig hinterher, und das dürfte auch ein großes Problem sein, dessen, was da heute Abend im Kanzleramt besprochen wird.
Stichwort Bürokratie, die ist überbordend, wenn du als Ausländer hier nach Deutschland möchtest.
Naja, das sind für uns keine eingeübten Verfahren. Andere Länder, die schon viel länger auf Fachkräfte aus dem Ausland setzen, die haben da tatsächlich ihre Verfahren entwickelt, haben die Zugangsbedingungen, denken wir an Green Card und anderes, mögen sie noch so hart sein. Jedenfalls haben sie die klar geregelt, und Deutschland fängt jetzt erst an, das Ganze auf die Spur zu bringen mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und das setzt natürlich voraus, dass die Konsularabteilungen in den Botschaften ausgebaut werden und dergleichen mehr, dass einfach diese Verfahren besser konditioniert sind, als das im Moment der Fall ist, wo das ja bis zu einem Jahr, wenn nicht noch länger, dauern kann, bis ein Visa erteilt wurde, weil die Originalpapiere fehlen oder ein Stempel nicht anerkannt wird und anderes mehr. Also das spielt eine große Rolle.
Volker, du wolltest schon gleich nach meiner ersten Frage dahin abbiegen. Jetzt biegen wir ab. Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das war eins der ersten Projekte, das Union und SPD nach der Bildung, der schwierigen Bildung der Großen Koalition auf den Weg gebracht haben. Am 1.3., glaube ich, dieses Jahres, also 2020, soll es in Kraft treten. Was ändert sich dadurch dann genau? Wird dann alles besser?
Naja, ob alles besser wird, wird man sehen. Aber der wesentliche Unterschied: bislang können ja im Wesentlichen Hochschulabsolventen nach Deutschland kommen und sich hier bewerben, wenn sie über ein abgeschlossenes Studium verfügen. Aber das erscheint der Wirtschaft nicht hinreichend genug. Wir reden ja nicht über ein Hochschulabsolventen-Einwanderungsgesetz, sondern über ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Und der wesentliche Punkt ist, dass künftig auch Menschen oder Interessenten kommen können, eben mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, dass die, sofern sie ein Visa haben, hier nach Deutschland kommen, um sich hier für ein halbes Jahr auf dem Arbeitsmarkt umzusehen, ob es für sie etwas gibt. Und dann entfällt auch die sogenannte Vorrangsprüfung, die bislang auch ein großes Handicap ist. Denn jeder, der eine Fachkraft aus dem Ausland einstellen muss, muss über die Bundesagentur für Arbeit noch prüfen lassen, ob es nicht einen deutschen Interessenten gäbe, der mindestens gleichwertig wäre und bereit wäre, diesen Job anzunehmen. Auch das soll entfallen, weil es sich in der Praxis, und da sind wir wieder bei der regionalen Mobilität, tatsächlich als Handicap erwiesen hat und die Menschen hier nicht so flexibel sind, wie sich der Arbeitsmarkt oder die Unternehmen das einfach wünschen.
Mhm. Welche Rolle können denn die Flüchtlinge spielen, die hier sind, beziehungsweise deren Integration? Das war ja eine große Hoffnung, die zumindest von Teilen der Menschen hier getätigt wurde, dass die sozusagen auch auf dem Arbeitsmarkt zumindest Lücken füllen können.
Ja, zumindest Lücken füllen, wobei da immer deutlicher wird, dass da offenbar auch nur ein Teil dessen abgedeckt wird, was sich die Wirtschaft erhofft. Also dieses Bild, dass mit den Flüchtlingen auch ein großer Strom qualifizierter Leute nach Deutschland gekommen ist, das hat sich ja in dem Maße nicht erfüllt. Da muss ja noch viel Qualifizierung stattfinden. Insofern sind das eher Projekte, die in der langen Frist als solche angesehen werden können, aber nicht kurzfristig, denn dieses Maß an qualifizierten Beschäftigten ist leider nicht so stark nach Deutschland gekommen, wie man sich das gehofft hatte. Und dann sind die reinen Verfahren immer noch so schwierig, die Asylverfahren. Wir kennen ja all diese Geschichten von Mitarbeitern, die sich bereits irgendwo qualifiziert haben, aber das Asylverfahren sieht quasi ihre Abschiebung vor. Also auch da denen einen Eintritt zu ermöglichen, das ist ja immer noch ein Teil der politischen Debatte in Deutschland, die noch nicht gelöst wurde.
Stichwort Spurwechsel.
Genau das.
Ja. Jetzt hat Hubertus Heil, der SPD-Arbeitsminister, wir haben ihn gerade ganz kurz schon gehört, auch die Wirtschaft stärker in die Pflicht genommen und eine Anwerbestrategie der Unternehmen für Fachkräfte im Ausland angemahnt. Das heißt, sie sollen selber gucken, vor allen Dingen. Zu Recht?
Ja, da muss man wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer hinschauen, denn da warnen die Gewerkschaften schon auf der anderen Seite vor einer möglichen Kommerzialisierung dieses ganzen Verfahrens. Da gibt es nämlich schon sogenannte Headhunter, die Leute im Ausland anwerben, sich von denen dann bezahlen lassen nach dem Motto, ich bringe sie nach Deutschland, um dort einen guten Job anzunehmen, was dann zur Konsequenz hat, dass sich diese Menschen häufig verschulden, um nach Deutschland zu kommen und hier dann bereit sind, auch die schlechtesten Arbeitsbedingungen anzunehmen, die man ihnen dann unter die Nase hält. Also da warnen die Gewerkschaften zumindest davor, dass da ein ziemlich schwieriger grauer Markt entstehen könnte. Das sind dann keine Schlepper, aber das sind dann Vermittler, die ihrerseits nur Interesse an der Vermittlung und an dem entsprechenden Geld dafür haben, aber nicht unbedingt an den besten Bedingungen für die Menschen, die sie dann in neue Jobs vermitteln. Also da fordern zumindest die Gewerkschaften, dass die öffentliche Hand und vor allen Dingen die Bundesagentur für Arbeit gemeinsam mit den Sozialpartnern da genauer hinschauen müsste, damit da kein grauer oder sagen wir mal kein schwieriger Markt.
Jetzt wissen wir, das Gesetz tritt in Kraft, es soll sich vieles ändern. Wozu braucht man denn jetzt also nochmal diesen Gipfel im Kanzleramt? Ist das mehr als ein Arbeitskreis?
Naja, es soll schon ein bisschen mehr als ein Arbeitskreis sein. Es soll alle Beteiligten noch einmal darauf einschwören, die Instrumente zu ziehen, die in jedem der einzelnen Bereiche notwendig sind. Ich glaube, der Druck auf die öffentliche Hand bzw. auf die Politik ist zumindest klar. Sie hat ja auch reagiert. Das Auswärtige Amt stellt im kommenden Jahr 109 zusätzliche Konsularbeamte ein, die hier vom Inland aus auch diese Fragen schneller abhandeln sollen. Also der Druck ist klar. Und die Zusammenarbeit mit den Auslandsindustrie- und Handelskammern soll ja auch verbessern werden. Und insofern dient dieses Treffen in erster Linie dazu, versuchen, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, um die Bedingungen für den Start am 1. März so zu gestalten, dass es zumindest kein Reinfall wird.
Was ist eigentlich aus der Willkommenskultur geblieben hier in Deutschland?
Ja, das ist auch noch eine spannende Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt. Gerade Annelie Bundenbach hat hier heute bei mir im Vorfeld nochmal darauf hingewiesen, dass die Willkommenskultur, also die Art und Weise, wie wir mit den Menschen umgehen dann nach Deutschland, letztlich auch ein ganz wichtiger Punkt für diese Debatte sein wird. Denn es setzt ja quasi auch eine aufnahmebereite Gesellschaft für die Zuwanderer voraus, die eben hier frei von Hetze und Rassismus ihrer Arbeit nachgehen müssen können. Aber ob wir das in Gänze gewährleisten können, ist eine offene Frage. Und da werden wir uns später spätestens, wenn die Ersten kommen, nochmal selbst genau ins Gesicht schauen müssen und fragen, gehen wir hier wirklich mit einer Willkommenskultur auf die Menschen zu oder sind sie nur und für uns Gastarbeiter zweiten Grades?
Aber wir müssen uns schon damit abfinden, oder viele müssen sich damit abfinden, wir müssen uns eingestehen, wir sind ein Einwanderungsland, beziehungsweise wenn wir noch keins sind, dann müssen wir dringend eins werden. Da können wir uns drauf einigen.
Von den Zahlen her sind wir faktisch ein Einwanderungsland, aber wir werden es noch mehr werden müssen, denn die Bundesagentur für Arbeit und andere gehen ja davon aus, dass künftig bis zu 400.000 pro Jahr kommen müssen, damit wir unseren Standard halten können, also den Beschäftigungsgrad, den wir gerade mit 45 Millionen Beschäftigten in Deutschland erreicht haben, um den auch in Zukunft bei der demografischen Entwicklung aufrechterhalten zu können, braucht es einfach mehr an Zuwanderung aus dem Ausland.
Also wir sind schon eins, wir müssen es jetzt auch mal fühlen.
Das in jedem Fall. Und ich glaube, das ist die größte Hürde, die man bei dieser ganzen Debatte noch nehmen muss. Es hat auch viel damit zu tun, dass bei uns Ausländer lange Zeit tatsächlich als Gastarbeiter wahrgenommen wurden und nicht als Fachkräfte, die unser Hier und Jetzt gleichermaßen mitbestimmen, wie wir alle auch.
Volker, vielen Dank.
Bitte.
Das war es schon wieder für heute. Morgen um 17 Uhr gibt es dann schon die neue Folge von Der Tag. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Philipp May. Tschüss.